Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Wir denken an der Manfred auch nachher im Gebet. Gut, dass du mich daran erinnerst, Ruth. Letzte Woche, da sind wir in der Versuchung Jesu in die Wüste gegangen. Auch diese Woche gibt es wieder eine Wüstengeschichte, dieses Mal das Volk Israel in der Wüste. Die waren ja schon einige Zeit unterwegs. Und dann, fast am Ziel, kurz vor Augen, das ersehnte Land, nach Jahren der endlosen Wanderung durch die Wüste, jetzt endlich stehen die Israeliten kurz vor diesem Einzug ins gelobte Land. Die Vorfreude steigt, die Anspannung lässt langsam nach, die Anstrengungen der vergangenen Jahre beginnen so langsam zu verblassen. Und da geschieht plötzlich etwas total Unerwartetes. Ein kleines Volk, aber mächtiges Volk, der Edomiter, verweigert den Durchzug durch ihr Land. Hier geht kein Weg durch, liebe Israeliten, sonst gibt's Krieg, eine klare Ansage an das Volk Israel. Und bei denen kommt Frust auf. Anstatt in nur 5 Tagen am Ziel zu sein, geht's wieder zurück in die Wüste. Das versprochene Land liegt sozusagen fast schon in Sichtweite und Reichweite. Und nun kommen sie nur über einen unsagbar langen und grausamen Umweg dorthin, zurück in die Wüste. Und das ist zu viel. Die Spannung entlädt sich, der Frust bricht sich Bahn, die Stimmung kippt schlagartig. Und die Israeliten, da kocht's richtig. Hören wir auf die Worte des heutigen Predigttextes, wie dort die Stimmung war aus 4. Mose 21. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Ich möchte euch heute mitnehmen zu einem dreifachen Sehen in dieser Geschichte. Das erste ist das Umsehen. Wir schauen, wie Gott eigentlich reagiert. Ich verstehe die Israeliten. Das ist doch bitter, was sie da durchmachen müssen. Ich meine, die waren nicht erst seit gestern in der Wüste, 39 Jahre und 360 Tage, das ist schon eine Hausnummer. Und so kurz vor dem Ziel zwingen sie äußere Umstände zu einer Rückkehr zurück in die Wüste, an diesen Ort, wo sie so viel Negatives auch erlebt haben. Anstelle des gelobten Landes geht dieser Weg der Entbehrungen und der Gefahren noch weiter und immer weiter. Und das alles auch noch ohne die bisherigen Leitfiguren Aaron und Miriam, die kurz davor gestorben waren. Da ist doch verständlich, dass die so reagieren, wie wir es in dem Text gelesen haben. Und das Volk wurde verdrossen auf ihrem Weg. Wörtlich übersetzt heißt das Volk wurde kurzatmig. Denen ging der lange Atem aus. Der lange Atem der Geduld und des Wartens auf die versprochenen besseren Tage. Und der tagtäglich benötigte Atem für die Wanderung dorthin, der ging aus. Die Israeliten können nicht mehr. Sie sind fertig mit sich und mit der Welt. Das darf doch alles gar nicht wahr sein. Ich kann nicht mehr. Jeder und jede von uns kennt Wüstenzeiten in unserem Leben, in denen wir unsere Gefühle, Empfindungen in diesen Worten zusammenfassen. Das darf doch alles gar nicht wahr sein. Die Frage ist nun, wie gehen wir mit diesen Empfindungen um? Die gehören zum Leben dazu. Was machen wir in so Situationen? Gehen wir in die Resignation, in die Wut, Ärger, in die Klage, in die Ergebenheit, in den Trotz? Was ist eine angemessene Reaktion auf die sprichwörtlichen Wüstenzeiten in unserem Leben? Von den Israeliten lesen wir, sie redeten wieder Gott und wieder Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Jahrelang nur Wasser und Manna, wir haben genug davon. Wir wollen endlich etwas anderes sehen als den Wüstensand und nicht jeden Tag die gleiche Geschichte, das gleiche Essen. Manna, 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 nein, danke. Ich kann es durchaus verstehen, wenn man sich reinfühlt in diese Geschichte, dass die Israeliten so einen dicken Hals hatten. Worin aber dann steht das Problem, wenn die Verdrossenheit doch verständlich ist? Wo ist das Problem, dass Gott in aller Schärfe reagiert, so wie er reagiert? Wenn es nicht Israels Müdigkeit, es ist nicht Israels Müdigkeit. Es ist der Umgang mit Gottes Heilgeschichte, so wie sie sich zu Gott verhalten, indem sie sozusagen alles vergessen, was Gott getan hat. Negieren sie die Wunder Gottes und seine Geschichte, vergessen das, was er alles getan hat. Mit ihrem Murren und Brutteln gegen die aktuelle Situation ziehen sie sogleich Gottes ganzes Handeln und seine jahrelange Fürsorge in Zweifel. Da war doch was. Gott rettet sein Volk aus Ägypten, er versorgt es mit Brot vom Himmel und jetzt muss er anhören: Du hast uns in den Tod getrieben. Verständlich, dass Gott hier einschreitet. Nochmal, es geht nicht darum, dass sie verzagt waren. Es geht darum, dass sie vergessen haben, wie treu Gott war. Und ich dachte beim Vorbereiten, so fremd ist uns das alles gar nicht in der Gemeinde der Christenmenschen. Da wird man Streitigkeiten leid. Man wird müde angesichts fehlender Erfolge. Man beklagt das schwindende Interesse, den zurückgehenden Einfluss der Gemeinde, den Abgesang auf die Kirche und den Glauben. Und ich vermute, nicht selten legen wir in Wüstenzeiten unseres Glaubens genau dieselbe Reaktion und genau dasselbe Verhalten wie die Israeliten den Tag. Vielleicht nicht ganz so laut und vehement, aber im Gedanken und im vor sich herbrudeln schon. Nur brudeln bringt halt nicht nach vorne. Wer etwas ändern will, braucht den richtigen Blick auf die richtige Richtung und Erfahrung aus den Wüstenzeiten zu lernen. Ich nenne mal drei Dinge, die wir daraus lernen können. Lernen will ich aus dieser Geschichte: Nicht die Umwege sind es, die uns das Ziel verfehlen lassen. Erst wer aufhört, sein Vertrauen auf Gott zu setzen, verpasst Gott und mit ihm auch das Ziel. Lernen will ich aus dieser Begebenheit in Verbindung mit einem Seitenblick auf die Klagepsalmen in der Bibel: Klagen ist vor Gott erlaubt. Es geht nicht darum, alles wortlos und klaglos herunterzuschlucken. Gott will meine Klagen und meine Bitten hören, allerdings erfüllt und getragen von der Hoffnung auf ihn und nicht von einer negativen, destruktiven Sicht, die alles und damit auch Gott selbst nur schlecht macht. Und lernen will ich aus dieser Begebenheit: Ohne die Würze der Dankbarkeit schmecken Gottes Segensgaben sehr schnell fad. Die Dankbarkeit des Rückblickes ist die Kraftquelle für den Blick nach vorne. Ich will mich umsehen und wahrnehmen, wie wunderbar uns auch Gott, auch als Gemeinde, bis an diesen Tag geführt hat. Das soll meine Haltung sein: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich will mich umsehen und entdecken, was Gott für mich bereithält. Ich will mich umsehen und gewiss, dankbar und voller Zuversicht in die Zukunft sehen und sagen, es ist der Herr, der regiert, auch in den Wüstenzeiten. Und genau diese Perspektive ist den Israeliten abhanden gekommen. Sie haben nur noch diesen Tunnelblick für das Negative. Wer immer nur nörgelt und murrt, vergeht sich auch gegenüber Gott. Brudeln ist was anderes wie Klagen. Klagen adressiert an Gott. Brudeln bringt negative Energie in den Raum. Und nicht nur das gegen die Menschen, in diesem Fall auch gegen Mose. Statt Dankbarkeit und Hoffnung im Herzen zu haben, verurteilen sie Gott und Mose in einem Atemzug. Und dann geschieht etwas, das sich Gott nicht spotten lässt. Seine Reaktion folgt. Das ist der zweite Gedanke, hinsehen. Gott richtet. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. So sagt der Bibeltext Gottes Gericht an. Ist das der Gott, den wir mit unserem Glauben bekennen? Stimmt etwa das Vorurteil, dass der Gott des Alten Testaments ein rachsüchtiger Gott sei? Ich glaube nicht. Nein, das zeigt der weitere Verlauf der Erzählung. Gottes Strafe ist kein Ausdruck von Rache, sondern ein Wachrüttler zur Umkehr. Gottes Strafe will nicht den Tod des Sünders, sondern das Leben. Und dennoch bringt Gott hier zum Ausdruck, wie ernst er uns Menschen nimmt und wie ernst er unsere Sünde, wörtlich unsere Zielverfehlung nimmt. Wer Gott und seine guten Gaben gleichgültig verachtet, sie zurückweist oder gar verurteilt, verfehlt sein Ziel. Gott und sein gelobtes Land, die Folge ist der Tod. Wenn Gott den Israeliten nun tödliche Schlangen schickt, dann genau, um ihnen diese Konsequenz ihres Handelns, ihrer Sünde deutlich zu machen. Und die Israeliten erkennen das auch schnell, klar, und ziehen ihre Konsequenzen. Da kamen sie zu Mose und sprachen, Mose, wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bittet den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Die Israeliten bringen das Problem auf den Punkt. Gottes Strafe verfehlt die gewünschte Wirkung nicht. Sie treibt die Israeliten zur Buße und wohlgemerkt erst im zweiten Schritt zum Gebet um Befreiung von den Schlangen. Eine kleine Anekdote, ich erkläre es auch gleich, warum ich sie erzähle. Da treffen zwei Polizisten nachts einen Mann, der unter einer Lampe seinen Hausschlüssel sucht. Sie haben gerade Zeit und sagen, wir helfen dir beim Suchen, kein Problem, zu dritt geht es schneller wie alleine. Und sie machen sich eifrig auf die Suche und suchen und suchen und finden nichts unter der Lampe. Und als sie nichts finden, fragen sie den Mann, ja, wo haben sie denn ihren Hausschlüssel verloren? Unter dieser Lampe ist er eindeutig nicht zu finden. Naja, erwidert der Mann, das war vor meiner Haustür. Ja, und warum suchen Sie denn hier unter der Laterne? Weil es hier heller ist als vor meiner Haustür. Auch wenn das Gebet um Befreiung von den Schlangen vielleicht etwas heller ist als das Bekenntnis der eigenen Schuld, so ist doch die vorherige Umkehr der Ausgangspunkt. An dem Ausgangspunkt die Bekenntnis der Schuld, der Schlüssel zum Leben. Deswegen dieses Bekenntnis. Und dann finde ich es spannend, wie Mose sich verhält. Obwohl ihn das Volk gerade übelst abgeurteilt hat. Ich meine, Mose hat es ja auch nicht aus Spaß gemacht. Wer sich als Leiter einsetzt, setzt sich immer aus. Wer Verantwortung übernimmt, muss Verantwortung tragen. Und Mose hat manchmal schwer dran getragen, Dinge richtig zu machen, mit Gott im Kontakt zu bleiben. Und jetzt kanzeln sie ihn ab. Obwohl ihn das Volk gerade noch abgeurteilt hätte und er es am liebsten wirklich in die Wüste geschickt hätte, stellt er sich in der Fürbitte hinter die, die sich gerade gegen ihn gestellt haben. So sieht Vergebung aus, liebe Geschwister. Auch nach Angriffen und Verleumdungen seinen Auftrag treu zu sein, das zeichnet einen Leiter aus. Ich habe mich gefragt in dieser Situation, ich glaube, da muss man sich immer auch ehrlich machen, wie hätte ich denn wohl an seiner Stelle gehandelt? Ich weiß nicht, ob ich das so gekönnt hätte. gerade noch verbal einen mitbekommen und trotzdem über seinen Schatten springen, dazu braucht es mehr als nur gute Wille und gute Vorsätze. Dazu braucht es die Erkenntnis und den Blick, dass auch mein Leben immer wieder am Ziel vorbeigeht. Es sind nicht nur die anderen, es bin auch immer ich. Wenn Gott uns mit uns beleidigt wäre oder nichts mehr mit uns zu tun haben wollte, dann würde mein und dein Leben wirklich in der Wüste enden oder veröden. Und genau das will Gott nicht. Die Liebe ist größer als der berechtigte Zorn. Die Gnade siegt über Gericht. Gott sucht uns immer und immer wieder auf und tritt in Jesus stellvertretend für uns ein. Indem wir vor Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten, steht er für uns ein wie Mose damals für sein Volk. Und ich finde das eines der genialsten Dinge unseres Lebens, dass da einer da ist, wirklich da ist, nicht nur davon reden, einer da ist, der Gnade und Vergebung lebt und austeilt. Ich bin begeistert von diesem Jesus. Und deswegen ist es mir ein Anliegen und auch eine Ermutigung an euch, immer wieder über den eigenen Schatten zu springen, denen Vergebung zukommen zu lassen, die Gott diese Vergebung zukommen zu lassen, die wir von Gott selber tausendmal und täglich erfahren. Davon leben wir alle miteinander. Und wer sagt, ich brauche das nicht, das ist eine Selbsttäuschung und führt am wahren Leben vorbei. Und der letzte Gedanke, aufsehen, wie Gott rettet. Da sprach der Herr zu Mose, mach dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Ist euch aufgefallen, wie Gott hier das Gebet der Israeliten erhört? Gott reagiert. Er erhört Gebet, aber wie bis zum heutigen Tag immer wieder völlig anders als erwartet. Gott nimmt die Not in Form der Schlangen nicht weg. Das wäre das erste logische Gebet, nimm die Schlangen weg und die Ursache ist weg. Macht er nicht. Gott befreit nicht aus der Not, sondern er hilft und heilt mitten in der Not, auch heute. Gott nimmt uns manchmal diese Not, an der wir leiden, nicht weg. Wir leiden daran, dass wir allein sind oder dass wir eine Krankheit haben, die uns wirklich plagt. Wir sind fassungslos, wenn wir einen lieben Menschen hergeben müssen. Und wir können es nicht begreifen, wie Gott zu all dem Elend dieser Welt einfach nur scheinbar schweigt. Wie damals die Schlangen geblieben sind, so gibt es im Alltag von uns allen Dinge, die uns beißen, die uns wehtun, vielleicht unser ganzes Leben lang. Und trotzdem, Gott hört dieses Gebet, wenn auch oft anders, als wir uns das erhoffen. Ich dachte, wenn Gott unser Gebet nicht so erhört, wie wir es formulieren, dann vielleicht, um unseren Blick auf Wesentliches zu lenken. Die Israeliten und wir sollen von ihm lernen, die Herausforderung besteht nicht in der Anfechtung, sondern in meinem Gottvertrauen, gerade auch inmitten von Anfechtungen und Wüstenzeiten und beißenden Schlangen. Dass Gottes Gebetserhörungen gnädiger sind als unsere Formulierungen, wird aber am Folgegang der Geschichte deutlich. Hätte Gott das Gebet der Israeliten wörtlich erhört und die Schlange nur beseitigt, dann wären trotzdem noch viele an den tödlichen Bissen gestorben. Durch die Zumutung aber auf diese eherne Schlange zu blicken und hier die eigene Schuld zu erkennen, bekommen die Menschen Vergebung. Sie werden nicht nur im Körper heil, sondern auch an der Seele. Heilung ihrer tödlichen Wunden und damit das Leben wirklich komplett in Leib und Seele. Ihr habt natürlich die Parallele zur Passion von Jesus Christus erkannt. Auch er wurde am Kreuz erhöht, damit Menschen bis heute frei werden zum Leben. Im Glauben und Aufschauen an dem am Kreuz erhöhten Christus darfst du heute hören, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Zielverfehlungen deines Lebens brauchst du nicht mit dem Tod zu bezahlen, du darfst leben. So haben wir es vorhin gehört, als Gottes Zusage in der Schriftlesung. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Schließen will ich mit einer Erzählung, die noch einmal unterstreicht, Rettung beginnt nicht erst nach dem Tod, sondern mitten in den Wüstenzeiten und Stürmen dieser Welt. Auf hoher See tobt ein schwerer Sturm. Ein Schiffsjunge muss in diesem Sturm auf einen Mast hinaufklettern. Der Wind tobt, die Wellen überschlagen sich und man hat den Eindruck, die Erde steht vor einer zweiten Sintflut. Das Schiff wird von oben nach unten geschleudert und in den Wellen geschaukelt, sackt wieder ab und geht fast in den Wellenlöchern unter. Dem Schiffsjungen am Mast wird's elend, schlecht und schwindelig und er droht herabzustürzen. Da ruft ihm der Käpt'n von unten zu, Junge, sieh nach oben. Der Schiffsjunge reißt seinen entsetzten Blick von den Wellen los und schaut nach oben. Und in dieser Blick in den Himmel zum Ziel rettet ihn. Sicher klettert er nach oben, um seine Aufgabe zu erledigen. Unser Predigttext heute Morgen ist eine Einladung zu diesem Blick nach oben, zum Blick auf Jesus. Im Gegensatz zur Schlange, die nicht retten kann, sondern nur ein Zeichen ist, kann und will Jesus dein Retter und Helfer sein, heute, morgen und auch im Blick auf unsere Ankunft in Gottes ewigem Land. Amen.